willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute habe ich wieder einen wunderbaren Interviewgast für dich, nämlich die liebe Julia Wohlfahrt. Somatische Techniken, die nicht nur helfen können, dein Nervensystem zu regulieren, sondern auch emotionales Essen zu stoppen, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Episode und zu einem neuen super interessanten Interview mit der lieben Julia, mit der ich darüber spreche, welchen Einfluss unser vegetatives Nervensystem auf unsere physische, aber auch psychische Gesundheit hat. Und ja, ich konnte selber wieder ganz viel auch aus diesem Interview lernen und ich bin mir sicher, auch du wirst ganz viel lernen und kannst ganz gespannt sein, was Julia so berichtet. Und super schön finde ich auch, dass sie ein wenig ihre eigene Geschichte und ihre eigenen Erfahrungen auch mit uns teilt. Also es ist ein ja wirklich sehr, sehr schönes und sehr informatives Interview mit tollen Tipps auch noch on top. Aber bevor es gleich losgeht, habe ich noch hoffentlich gute News für euch. Nämlich diese Woche haben sich die Tore zu meinem 10-wöchigen Online-Coaching-Programm Lifestyle Schlank endlich wieder geöffnet. Das heißt, ihr könnt euch jetzt ganz offiziell wieder anmelden für das Programm, das am 25. April wieder startet. Wir starten immer alle gemeinsam in diese wunderbaren, spannenden und wirklich transformierenden 10 Wochen. Und für ganz kurze Zeit kannst du dich auch zu unserem rabattierten Frühbucherpreis anmelden. Das heißt, wenn du eh schon weißt, dass du dabei sein möchtest oder vielleicht eben auch schon lange auf den Programmstart hinfieberst, dann würde ich dir das wirklich empfehlen, das gleich zu tun, dich gleich anzumelden, damit du eben noch von diesem günstigeren Preis profitierst, weil günstiger als jetzt wird es nicht mehr werden. Ja, und vielleicht, um auch nochmal alle abzuholen, die vielleicht gerade zum ersten Mal diesen Podcast hören und gar nicht wissen, über was ich hier gerade rede. Lifestyle Schlank ist mein 10-wöchiges Online-Coaching-Programm, das das Ziel hat, euch dabei zu unterstützen, emotionales Essen aufzulösen und einfach wieder eine liebevollere und entspanntere Beziehung zu eurem Körper, eurem Essverhalten und vor allem zu euch selbst aufzubauen. Genau, und dieses Programm, das betreue ich ganz persönlich. Es gibt eine Telegram-Gruppe, die heißt Fragen an Julia. Da könnt ihr mir wirklich täglich Fragen stellen und ich antworte euch da immer ausführlich per Sprachnachricht. Wir haben auch wöchentlich gemeinsame Live-Sessions und ihr habt auch die Möglichkeit, euch unter den Teilnehmern auszutauschen, was auch immer ein ganz, ganz toller Mehrwert ist. Und ja, ich würde sagen, für alle, die das näher interessiert, schaut einfach mal auf shinecoaching.de unter Lifestyle Schlank vorbei oder geht über den Link in den Shownotes. Und wenn ihr zusätzlich dazu noch Fragen habt, findet ihr mich auch auf Instagram unter julia_shinecoaching und auch da beantworte ich immer super gerne eure Fragen. Genau. Und jetzt will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und sage, liebe Julia, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Physiotherapeutin seit 10 Jahren und habe mich jetzt in den letzten, ja eigentlich im letzten Jahr mehr darauf spezialisiert, auch mein Wissen online zu teilen, weil ich einfach gemerkt habe in meiner Arbeit, dass doch immer wieder ähnliche Probleme aufkommen, ganz, ganz viele Unklarheiten sind beim Thema chronische Schmerzen, vor allem natürlich in meiner Arbeit, wie die überhaupt entstehen und wie man die halt auch selbst beeinflussen kann und habe mich dann eben entschieden, dass ich das online teile und jetzt mache ich das eigentlich so hauptberuflich, weil ich einfach gemerkt habe, ja, wie viele Leute sich da scheinbar dafür interessieren, weil die meisten einfach doch damit irgendwie alleine gelassen werden, man nicht so recht Unterstützung hat und genau eben diese Ganzheitlichkeit bei chronischen Schmerzen versuche ich zu betonen, wo man eben die Psyche, das Nervensystem, die Ernährung, natürlich auch Bewegung mit einbeziehe und ja, da habe ich mich jetzt so drauf konzentriert, bin aber auch selber Betroffene nicht ganz klassisch mit Schmerzen, weil ja durch meine Ausbildung wusste ich immer ganz gut, wie ich mir helfen kann, aber zum Beispiel auch mit psychischen Themen wie Angst, Panik oder auch eine Darmerkrankung, also Reizdarm. Und habe halt auch gemerkt, dass ich mit meiner Arbeit, mit dem Nervensystem, mit Übungen auch das sehr, sehr gut beeinflussen kann.
Ja, super. Vielen Dank für die kleine Einführung und dass du uns da deinen Weg auch mitgenommen hast. Du bist ja super erfolgreich auch bei Instagram und das natürlich auch verdient, weil du eben auch ganz toll viele Tipps eben auch mitgibst, einfach runtergebrochen, einfach erklärt eben auch. Und das finde ich total schön. Und da, so bin ich auch auf dich aufmerksam geworden und habe eben gesehen, dass du auch viel über das Nervensystem aufklärst. Und darüber wollte ich heute auch unbedingt gerne mit dir sprechen, weil das auch in meiner Arbeit ein großes Thema ist, weil ich mich auch viel mit Trauma beschäftige. Und ja, da spielt das Nervensystem natürlich immer eine große Rolle. Und ja, vielleicht starten wir einfach mal, vielleicht kannst du uns oder diejenigen, die gar nicht so genau wissen, was ist das Nervensystem überhaupt und was hat das für einen Einfluss auf unsere Psyche und auch auf unseren Körper?
Ja, genau, weil das fragen mir nämlich auch ganz, ganz viele, weil das Nervensystem, von dem wir jetzt meistens sprechen, ist ja eigentlich das vegetative Nervensystem. Das bedeutet das Nervensystem, das für die unwillkürlichen Reaktionen da ist, also die, die wir eigentlich nicht bewusst beeinflussen können. Das somatische Nervensystem, das dem entgegengesetzt ist, das, wo wir bewusst Bewegungen steuern. Also nur mal, um das abzugrenzen, dass wir eben von dem vegetativen Nervensystem sprechen. Und dazu gehört der Sympathikus und der Parasympathikus. Also das sind quasi Gegenspieler. Der eine ist verantwortlich für, wir gehen in die Anspannung, in die Aktivierung. Und der andere, der Parasympathikus, dann wieder in die Entspannung und in die Regeneration. Und die sind beide total wichtig. Also wir brauchen beide, weil der Sympathikus bereitet uns auf potenzielle Gefahren vor. Ja, der macht eigentlich ganz tolle Sachen. Da wird Energie bereitgestellt, die Muskulatur spannt sich an, damit wir bereit sind, der potenziellen Gefahr entgegenzutreten mit ja, Kampf oder Flucht. So, also vielleicht kennen das viele auch unter Kampf- oder Fluchtreaktion. Und deswegen sind all die Reaktionen absolut physiologisch normal und sogar wichtig für unser Überleben. Und der Parasympathikus dagegen, der führt uns danach in, ja, in eine Entspannung, wieder eine Regeneration. Und wir erholen uns wieder, wir ja, sammeln wieder neue Energie. Und ja, wie gesagt, normal ist es, wenn es ein schöner Wechsel, ein Wechselspiel zwischen den beiden ist. Und ja, das Thema ist halt, dass früher das natürlich war, wenn, weiß ich nicht, ein Raubtier so das Klassische vor uns war, aber heutzutage, und da ist das, wo bei den meisten halt das Problem liegt, diese Aktivierung dauernd stattfindet. Also, wie du jetzt zum Beispiel von der Psyche schon gesprochen hast, wenn mich etwas sehr stresst, also das ist ja auch unsere Stressreaktion, wenn ich Angst habe, wenn ich sehr aufgeregt bin, wenn ich viele Aufgaben vor mir habe oder so, auch dann kommt es schon zu einer Aktivierung des Nervensystems. Es gibt eben diese unterschiedlichen Stressoren auch, also nicht nur psychische Faktoren, sondern zum Beispiel auch zu wenig Bewegung, schlechte Ernährung, Viren, Mikrobiom, auch das kann quasi schon eine Stressreaktion auslösen und uns in diesen Sympathikus-Modus bringen. Und deswegen ist es so, dass die meisten einfach dauerhaft in so einem, ja, in so einem Alarmmodus sind, Funktionsmodus, da kann man viel, ja, viele Begriffe für verwenden. Ich sage meistens in der Übererregung oder auch in der Untererregung. Das kommt halt dann auch, kann kommen nach sehr, sehr langen Stressphasen, dass der Körper dann irgendwann auch sagt, so, jetzt mache ich gar nichts mehr. Also ich bin dann nicht mehr dieses hektische, nervöse, aktivierte, unruhige, sondern irgendwann kommt dann die Erschöpfung, das Antriebslose und genau. Jetzt mal ganz kurz runtergebrochen. Es ist natürlich sehr, sehr komplex. Ich habe es jetzt versucht, sehr kurz zu halten. Genau.
Ja, aber vielen, vielen Dank, eben einfach erklärt. Und das, ja, das war auch das, was ich gehofft habe, dass du es uns etwas runterbrichst. Und Ja, wie du ja auch schon gesagt hast, also normalerweise, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne, ist das ja in einem, sollte das einfach in einem balancierten Ausgleich sein, Aktivierung und Entspannung, ne? Und
Genau.
dadurch, dass wir aber in so einer stressigen Welt auch leben und selber eben auch viel Stress machen, und vielleicht auch, du hast es auch noch angesprochen, vielleicht eben die Ernährung auch nicht immer optimal ist, befinden wir uns eben eher in der Übererregung, ne? Würdest du
Ja.
sagen, so dass also überdurchschnittlich viele Menschen sich eigentlich in einem übererregten Zustand befinden?
Ja, würde ich so sagen, aber da muss man natürlich immer bei sich selbst gucken. Es gibt natürlich auch Leute, die dazwischen wechseln. Das kennt man vielleicht, wenn man sich morgens total erschöpft und antriebslos fühlt. Ja, da kommt man oft gar nicht so richtig in die Gänge, gerade wenn man schon jahrelang in dieser Übererregung ist. Irgendwann erschöpft das System natürlich. Und ja, deswegen, ich würde sagen, die meisten sind irgendwie unruhig, übererregt, und merken es vielleicht schon gar nicht mehr. Man kennt aber, finde ich, immer mehr Leute, die auch extrem erschöpft sind.
Ja,
Also
aber das
ausgelaugt und.
kommt aus der zu langen Übererregung, ne?
Genau,
Ah.
ja.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wahrscheinlich auch schon ein Symptom, weil ich dich auch fragen wollte, woran erkennen wir denn, dass unser Nervensystem überlastet ist? An der
Ja.
Erschöpfung?
Ah, zum Beispiel, ja, da gibt es also die Symptome, die sind wirklich ganz, ganz vielfältig. Also angefangen von Verspannungen und chronischen Schmerzen, also Kopfschmerzen, Schulter-Nackenverspannungen, Hüftverspannung, alles möglich. Also es kann wirklich am ganzen Körper theoretisch stattfinden. Oder die Leute, die mit den Zähnen knirschen und da der Kiefer immer total fest ist. Da fängt es an, geht aber auch weiterhin zu Darmbeschwerden, weil es ja, wie gesagt, auch unser Verdauungstrakt mit beeinflusst. Also sowohl Verstopfung als auch Reizdarmbeschwerden. Und nur noch mal als Hinweis, natürlich müssen alle organischen Ursachen abgeklärt sein. Das versteht sich hoffentlich von selber, aber ich sage es immer lieber noch mal. Dann diese innere Unruhe, Nervosität, wie gesagt, aber auch so eine ständige Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen. Also alles, was so die Stimmung eben beeinflusst, dass man auch merkt, dass man nicht mehr angemessen auf alle also auf Stress reagiert, wenn man zum Beispiel gleich überschießend irgendwie reagiert. Angst und Panik kann auch davon kommen oder zumindest dadurch beeinflusst sein. Aber ja, auch sowas wie Erschöpfung, Antriebslosigkeit, Kraftlosigkeit, Muskelschwäche. Übrigens auch Thema Gewicht kann natürlich auch davon beeinflusst sein. Also sowohl unerklärliche Gewichtszunahme als auch Gewichtsverlust. Das kommt immer auch drauf an, in welchem Stadium oder wie jetzt gerade die hormonelle Situation ist natürlich. Aber beide Sachen können auch für ein dysreguliertes Nervensystem oder eben die Über- und Untererregung sprechen.
Ja, super spannend. Es sind ja einige Symptome, in denen
Ja.
sich wahrscheinlich auch viele leider ja wiedererkennen werden. Und wenn dem so ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, du teilst ja bei Instagram ganz viel, ganz tollen Content und auch ganz viele Tipps, was wir tun können, um das Nervensystem auch wieder in Balance zu bringen. Hast du da vielleicht ein paar Tipps auch für meine Hörer?
Ja, auf jeden Fall. Also, was ich immer wichtig finde, womit man anfangen sollte, ist tatsächlich einmal so diese, ich nenne es Check-ins, man kann es auch so kleine Bodyscans nennen, dass man immer wieder tagsüber mal einhält für 1, 2 Minuten und mal reinspürt, wie fühle ich mich gerade. Und auch so reinspürt, was passiert in meinem Körper. Also wo bin ich angespannt? Wo merke ich eine Unruhe? Habe ich vielleicht Herzklopfen? Wie atme ich? Ja, da kann man sich auch schöne Anleitungen irgendwie runterladen oder so. Aber eigentlich reicht es, wenn man wirklich mal kurz sich Zeit nimmt und wirklich diese Körperachtsamkeit mal wieder übt. Denn das ist auch die Basis für die somatischen Übungen, die ich ja empfehle. Weil bei somatischen Übungen ist es so, da arbeiten wir ja mit Bewegungen, um diese Anspannung, von der ich schon gesprochen habe, abzubauen. Und natürlich kann man die auch einfach, ja, stur nachmachen, so wie ich sie zeige. Es ist aber viel, viel wirkungsvoller, wenn ich das sozusagen im Einklang mit meinem Körper mache. Wenn ich quasi zum Beispiel, was ich sehr, sehr gerne mache, ist, den Körper mal auszuschütteln, abzuklopfen, abzustreichen. Ja, da muss man halt gucken, wie geht es mir gerade? Habe ich gerade das Bedürfnis wirklich nach viel Bewegung? Ich habe gerade viel Anspannung in mir. Die möchte ich jetzt abbauen, indem ich mich ausschüttel. Oder bin ich eigentlich schon so drüber, schon so erschöpft, dass ich ganz langsame Bewegung brauche und zum Beispiel mich sanft hin und her wiege, hin und her schwinge? Und das geht meiner Meinung nach halt viel, viel leichter, wenn man erstmal wieder beginnt, mit seinem Körper in Verbindung zu gehen und zu merken, was brauche ich, was tut mir gut. Man kann natürlich auch die Übung einfach so machen und dann schauen, wie geht es mir danach, aber das ist das, was ich meinen, ja, Leuten, meiner Community, meinen Klientinnen auch immer empfehle, damit erstmal zu beginnen.
Ja, also individuell einfach, was braucht man? Ich glaube, viele Menschen haben ja so gar keinen Bezug mehr
Das
zu
ist
ihm oder noch nie, vielleicht sogar nie wirklich gehabt, ne? Da ist der Körper einfach dazu da zu funktionieren. Und so diesen Check-in, den du jetzt gerade erwähnt hast, das machen wahrscheinlich die wenigsten. Ich habe mich auch mal, also ich habe mich total erschrocken, als ich angefangen habe, damit mich auch selber mehr zu beobachten oder meinen Körper auch und meine Reaktionen mehr zu beobachten. Ich habe es auch hier bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, aber ich habe irgendwann mal festgestellt, dass ich zum Beispiel, wenn ich angespannt bin, oder eigentlich muss ich auch gar nicht wirklich angespannt sein, sondern mich einfach nur konzentriere, ne? Dass ich ganz oft zum Beispiel das Atmen vergesse. Und dann habe ich mich immer gewundert, dass ich irgendwie Kopfschmerzen kriege, wenn ich viel zu tun habe. Ne? Macht ja total Sinn. Und dass ich zum Beispiel meine Finger immer so total verkrampfe. Ne? Dass ich immer in so einer Hab-Acht-Stellung bin, so wie
Genau.
könnte ja gleich was passieren. Ne? Und da achte ich jetzt mittlerweile total drauf, wenn ich das dann merke, wieder auch meine Hände sind angespannt und das ist in einer Situation, wo ich überhaupt nicht angespannt sein müsste, wo eigentlich auch alles okay ist, aber das ist so ein bisschen wie so meine Naturhaltung, dass ich dann auch bewusst irgendwie atme und mir sage, relax, Julia, Hände ganz locker, ne? Und das macht so einen großen Unterschied auch, wie ich mich fühle.
Absolut. Und das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja genau das, was eigentlich mit unserem Nervensystem passiert oder mit unserem Körper eher gesagt passiert. Weil du gesagt hast, das passiert ja unbewusst. Du sagst ja nicht, oh, ich spanne jetzt meine Hand an, damit ich irgendwas machen kann, ja, sondern das passiert ja unterbewusst, das ist wahrscheinlich deine Reaktion einfach, deine, ja, wir haben ja auch sowas wie ein Körpergedächtnis und immer, wie du sagst, du bist in einer Hab-Acht-Stellung und das bedeutet ja eigentlich schon, dass dir der Sympathikus so aktiviert ist, was völlig normal ist, wenn wir arbeiten, weil wir brauchen ja die Konzentration, wir brauchen ja den Fokus. Das ist ja für uns keine Entspannung. Also wie gesagt, die Sympathikus-Aktivierung ist da normal, aber eben wahrscheinlich dieses leichte drüber, dieses oder ich bin vielleicht zu lange jetzt in der gleichen Position zum Beispiel, dann ist halt der Körper irgendwann so aktiviert, dann kommst du vielleicht in deine typische Körperhaltung, wie du gesagt hast, immer wieder. Und da hilft es halt super, wie du gesagt hast, das Innehalten, bewusst werden, bewusst entspannen, vielleicht ganz kurz sich bewegen, mal zwischendurch, um da halt wieder rauszukommen und diese Anspannung auch wieder abzubauen.
Ja, also der erste und wichtigste Schritt ist, ne, dass man überhaupt erst bemerkt, wo diese Anspannungen sind, ne? Und dass man die überhaupt erst wahrnimmt. Eigentlich kann man ja auch erst dann wirklich ansetzen, was man tun kann, ne?
Genau, und das Wichtige ist halt auch, das nicht zu bewerten, weil ganz, ganz viele sagen mir auch, ja, ich spüre eigentlich zu viel. Kennst du vielleicht auch, die dann jedes, weiß ich nicht, jeden kleinen Schmerz, jede kleine Anspannung sofort wahrnehmen. Und was wir oft automatisch machen, ist es zu interpretieren. So, oh Gott, jetzt kommt gleich wieder mein typischer Kopfschmerz. So, oh, ja, also das, ich krieg das nie wieder weg oder halt so ein bisschen. Nicht ganz wie ein Hypochonder, aber schon diese Vorstufe davon. Und dann sagen die mir, ja, wenn ich noch mehr reinspüre, dann bin ich ja die ganze Zeit im Stress. Aber es geht darum, dann zu lernen, das in Anführungszeichen zu halten, das Symptom zu spüren und zu versuchen, das wertfrei zu beobachten. Und das kann man tatsächlich lernen. Das ist jetzt nicht was, was ich jetzt heute sofort kann, wenn ich es noch nie gemacht habe oder immer sozusagen überinterpretiere. Aber die Vorstellung, wie als würde man wie Wolken am Himmel zusehen, die vorbeiziehen, dass man auch so seine Anspannung wahrnimmt. Weil in dem Sinne ist es ja nichts Gefährliches, sondern es ist eigentlich nur die Reaktion von unserem Nervensystem. Und dann zu sehen, ah, okay, ja, so reagiere ich also, wenn ich am PC sitze den ganzen Tag. Genau, das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt, also das wertfreie Betrachten der Symptome.
Ja, super wichtig, ja, diese Interpretation und
Ja.
dadurch halt oft auch die Manifestation, ne? Weil klar,
Genau.
wenn ich dann denke, oh, jetzt kommen gleich wieder meine Kopfschmerzen, dann ist ja auch klar, dass sie dann gleich wieder kommen, ne?
Genau.
Das führen wir uns dann ja sozusagen selbst zu in dem Moment, also auch die Erwartungshaltung, also da ganz wertfrei das zu beobachten und auch, du gesagt hast, wie Wolken am Himmel, das Gleiche sage ich auch immer über Gedanken und ne,
Ja,
das ist
genau.
ja die ziehen auch vorbei und Gefühle genauso. Also wenn wir uns irgendwie ne, stark emotional aktiviert fühlen, dann haben wir auch immer das Gefühl, das geht nie wieder vorbei, ich werde nie wieder glücklich oder ne, die Angst hört nie auf und dass wir uns da
Absolut.
auch genauso bewusst sind, dass das sind alles kurzfristige Zustände, ne, aber das ist kein, ja, kein dauerhafter Zustand und wird auf jeden Fall wieder vorbeigehen.
Und das gehört ja auch zusammen. Also sowohl Gedanken als auch Gefühle können das Nervensystem aktivieren. Das wissen
Wenn
wir
man die nächste
heutzutage
Frage
auch,
hin.
genau,
Ja.
wenn wir eben chronische Schmerzen haben. Das ist, chronische Schmerzen sind ja ein bisschen anders als akute. Wer chronische Schmerzen hat oder auch chronische Symptome im Allgemeinen, der hat bestimmt schon mal gemerkt, dass auch wenn gar nichts von außen ist, sondern man nur Gedanken oder bestimmte Gefühle hat, dass das schon reicht, um Symptome auszulösen. Ja, weil das natürlich auch zu Reaktionen führen. Wir wissen, eine Angst sorgt dafür, dass ich mich anspanne, dass meine Schultern hochgezogen werden, dass ich vielleicht den Kiefer verkrampfe. Da hat natürlich auch wieder jeder seine Reaktion oder ganz typisch auch das Zwerchfell, dass ich das Zwerchfell so hochziehe, so bei Angst. Und das passiert natürlich unterbewusst, also unbewusst, nicht bewusst. Und ja, nach einer Zeit ist auch das dann abgespeichert. Und wenn ich nur ein bisschen Angst spüre, dann komme ich sofort in wieder eine Anspannung und dann möglicherweise auch in die Symptome. Also gehört absolut alles zusammen.
Ja, klar. Also bedingt sich alles gegenseitig. Ist ja auch logisch. Ich meine, also unsere Gedanken lassen ja auch sozusagen unsere Gefühle im Körper entstehen, dadurch, dass bestimmte Hormone, Neurotransmitter ausgeschüttet werden durch die Gedankenaktivität. Und das ist ja dann auch was Körper. Also Gefühle sind ja was Körperliches, ja. Das ist ja oft auch,
Genau.
nur weil wir sie nicht sehen können in dem Sinne, haben wir oft das Gefühl, dass es ja, dass es nichts mit unserem Körper zu tun hat, aber ist ja ganz logisch, dass ja dass da automatisch, ohne dass wir das irgendwie beeinflussen können, also wir können unsere Gedanken beeinflussen, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein großer Teil meiner Arbeit, ja, also da mehr Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber unsere Gefühle, wenn die mal entstanden sind, dann sind die in unserem Körper. Und natürlich
Genau.
alles, was in unserem Körper ist, kann, und wenn es immer wieder passiert, also wenn wir immer wieder stressige Gedanken denken und dadurch Stress empfinden und Cortisol ausschütten und dadurch eben auch zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, solche Anspannungen im Körper haben, dann können da natürlich auch dann chronische Beschwerden daraus entstehen. Ja.
Genau, ja.
Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du auch selber sozusagen von Ängsten betroffen warst. Magst du da ein bisschen was mit uns teilen, wie du
Ja.
damit umgegangen bist oder auch vielleicht immer noch umgehst?
Ja, also bei mir hat es tatsächlich schon mit 12 Jahren angefangen, dass ich so nachts Panikattacken hatte. Und für mich damals total, habe ich mich total verrückt gefühlt. Ich hatte halt Angst, dass irgendwie mein Herz aufhört zu schlagen oder ich vergesse, wie man atmet. Also ja, ganz absurd. Und den Leuten, die ich mich anvertraut habe, die konnten mir auch nicht helfen. Heutzutage weiß ich, dass es da sogar Begriffe für gibt, wie zum Beispiel Herzangst. Ja, lange Zeit hat mir da gar nicht wirklich was geholfen, außer halt mit Licht zu schlafen und solche Geschichten. Tatsächlich hat mir bei dieser Form der Panikattacken total gut geholfen, meine Ausbildung, weil ich da einfach gelernt habe, allein die Physiologie, du kannst nicht einfach vergessen, wie man atmet. Also das ist ein automatischer Prozess und so weiter. Und ja, da haben sich dann meine Symptome auch ein bisschen verändert und Ich habe tatsächlich angefangen schon mit 20 mit so innere Kindarbeit, aber selber, ja, also noch nicht mit irgendjemand von außen, sondern ich habe dann von Stefanie Stahl das Buch Das Kind in dir muss Heimat finden. Ich glaube, das kennen wahrscheinlich ziemlich viele. Und da halt schon, ja, Muster bei mir entdeckt, die dazu geführt haben, dass ich dann so Ängste halt habe, dass die halt tiefer liegend sind und jetzt nicht mit der Nacht zu tun haben, sondern ja, dass da ganz, ganz viele andere Dinge, sag mal, schiefgelaufen sind. Und ja, die Arbeit mit mir selber hat sehr, sehr viel gebracht, schon auf jeden Fall. Aber ich war halt immer noch lange sehr überlastet. Also ich war immer jemand, ich habe unglaublich viel gearbeitet. Ich war ein super People-Pleaser, also jemand, der gefühlt halt alles für andere getan hat. Aber natürlich, weil ich die Reaktion der anderen nicht aushalten konnte. Also ich wollte es allen recht machen, so. Keine Grenzen setzen. Also der Klassiker, ich glaube, es geht wahnsinnig vielen Menschen so. Und ja, ist dann irgendwann bei mir mit zwei Geburtstraumata gegipfelt, wo ich dann eine Depression entwickelt habe und PTBS. Und da bin ich dann in Therapie gegangen und da sind wir tatsächlich nochmal, also es war quasi eine Traumatherapie und das hat mir wahnsinnig geholfen. Also wir haben mit EMDR die Geburtstraumata bearbeitet, aber natürlich auch in die Kindheit geschaut und da viele Dinge bearbeitet und das hat mir wirklich, wirklich weitergeholfen, weil ich dann gelernt habe, Grenzen zu setzen, besser auf mich zu achten, auch wenn es nicht immer klappt. Ich glaube, es weiß auch jeder, dass es immer auf und ab geht. Genau, so das war jetzt mal ganz kurz gefasst meine Reise.
Ja, danke, danke fürs Teilen und wie du auch schon gesagt hast, also meine Hörer können sich da, ich glaube, mindestens 80% finden sich da wieder. Also ich arbeite ja auch sehr mit der inneren Kindarbeit, weil gerade eben auch das Essen von vielen Kompensationsmechanismus ist für, wie ich eben auch herausgefunden habe mit den Jahren, weil ganz, ganz viele Menschen eben entweder so eine Überlebensstrategie haben wie Perfektionismus oder eben auch die Überanpassung, wie das jetzt bei dir der Fall war, ein Helfersyndrom haben, ne? Alles so Schutzstrategien, die wir eben schon früh in der Kindheit entwickeln, um geliebt zu werden, wenn man es mal so ganz unterm Strich betrachtet, ne? Das sind halt alles so ja, eben unbewusste Strategien, die wir entwickeln und gerade diese Strategien, die sind eben sehr anstrengend, ne? Und diese
Absolut.
Anstrengung sucht eben ganz oft eben auch ein Ventil und das ist auch nicht bei jedem gleich, aber bei vielen Menschen und eben auch bei vielen meinen Hörern dann eben auch das Essen, dass das Essen eben genutzt wird, um sich zu regulieren. Und dann sich eben gewundert wird, dass dann eine Diät irgendwie nicht dauerhaft irgendwie durchgehalten werden kann, ist ja eigentlich total logisch, weil da fehlt uns ja einfach, ja, also erstmal setzt eine Diät uns noch mehr unter Stress und wir sind ja schon unter Stress, plus nimmt sie uns sozusagen auch das Ventil für unsere Emotionen. Also wenn man da nicht lernt, eben so wie du es auch schön beschrieben hast, wirklich erstmal mit sich selber auch zu arbeiten und diese Themen aufzuarbeiten und wirklich Strategien zu erlernen, die nachhaltig sind, wie gesunde Grenzen zu setzen, weil Nein zu sagen, also Nein sagen zu lernen, ist halt auch ein Riesenthema oder eben auch den Perfektionismus ein wenig beiseite zu legen. Ja, also das ist ja das Allerwichtigste, ne? Dass man wirklich an der Ursache arbeitet und nicht nur die Symptome versucht ja, auszuradieren oder
Auf jeden
wegzumachen,
Fall.
ne?
Auf jeden Fall. Nee, das ist absolut wichtig. Also ich hatte selber auch mal eine Essstörung. Also mit 16 war ich magersüchtig und irgendwann wurde es dann zum Binge-Eating. Aber damals gab es das noch nicht, weißt du, da
Begriff gar
dachte man
nicht.
einfach nur, du hast dich nicht unter Kontrolle und
Bis
solche Sachen. Aber
faul, bis, ja, und das.
genau, ja, genau, dass man wirklich jetzt eben oder jetzt weiß ich klar, du wirst irgendwo ein emotionales Loch damit stopfen, so wie blöd, wie es klingt. Und dass sowas sich einfach auch dann wieder ergibt oder aufhört, wenn man da mit sich selbst arbeitet und sich selbst um sich kümmert und diese, ja, für sich selbst sorgt, das fand ich halt auch. Ich dachte halt auch immer, ich muss damit jetzt mein Leben lang irgendwie klarkommen.
Ja.
Und Ja, wie du sagst, da die Ursachen. Forschung, die Ursachenbearbeitung ist essentiell wichtig, weil ja auch diese Bewältigungsstrategien, die bringen ja auch wieder unser Nervensystem in Aktivierung. Also jedes Mal, wenn ich mal keine Grenzen setze, beziehungsweise über meine Grenzen immer wieder drüber gehe, kommt es ja auch zu einer Aktivierung des Nervensystems. Es ist ja auch wieder potenzielle Gefahr. Wenn man es ganz runterbricht, reagiert unser Nervensystem auf potenzielle Gefahr. Und wenn ich immer wieder über die Grenzen steige, dann ist es auch potenzielle Gefahr. Das heißt, alle diese Bewältigungsstrategien oder ja, genau, Verhaltensmechanismen, die wir uns angeeignet haben aus der Kindheit, frühen Erwachsenenalter, wie du sagst, um geliebt zu werden, sorgen auch wiederum dafür, dass wir eben noch gestresster, noch belasteter sind, noch dysregulierter. Und ja, das geht halt dann auch am besten, wenn man an die Ursache geht, ja.
Genau. Ja, vielen, vielen Dank, dass du da auch uns ein bisschen persönliche Einblicke gewährt hast. Und eben, ich stehe total für die Ursachen,
Ja.
Behebung und Arbeit. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir jetzt Stress oder auch unangenehme Gefühle nicht gänzlich vermeiden können, auch wenn wir an den Ursachen arbeiten. Und du hast es ja eben auch gesagt, ne? Es gibt immer mal Tage, da gelingt es einem dann besser, Grenzen zu setzen, an anderen
Genau, ja.
nicht. Und dann ist das Nervensystem vielleicht wieder etwas zu übererregt. Und dann hilft es natürlich trotzdem, wenn man bestimmte auch Übungen oder Methoden an der Hand hat, um sich dann zum Beispiel anstelle des Essens mit anderen ja, Methoden auch lernen zu regulieren und sich vielleicht darauf zu konditionieren, eher ja, darauf zurückzugreifen als zum Essen. Und du hast ja vorhin uns schon den Tipp gegeben mit dem Körpercheck und dem Ausschütteln oder dann eben, wenn wir uns gerade nicht so nach Schütteln fühlen, dann eher die langsamen Bewegungen. Hast du vielleicht sonst noch ein paar Tipps, ne, wenn wir uns gestresst fühlen, was wir tun können, dass wir vielleicht über den Körper auch das Stresslevel wieder ein bisschen reduzieren können?
Ja, also was ich auch ganz merke, ganz gerne mache, ist, das nennt sich somatisches Schaukeln. Das können wir zum Beispiel sehr gut auch im Liegen machen, zum Beispiel in Bauchlage, in Seitlage oder in Rückenlage. Und wir durch die Bewegung am Becken oder am Fuß, es kommt drauf an, da setzt man einen kleinen Impuls und dann kommt man in so ein Schaukeln, in so ein Wiegen. Und es fühlt sich halt absolut natürlich für einen an. Und ich finde, gerade wenn man zum Beispiel relativ erschöpft schon ist vom Tag zum Beispiel und man legt sich auf die Couch und fängt dann einfach dieses Schaukeln an, da kann halt super diese angestaute Anspannung abgebaut werden, ohne dass man sich jetzt sehr, sehr anstrengen muss. Also die Übung mache ich auch total gerne. Dann intuitives Bewegen ist auch ganz toll. Also da kann man zum Beispiel aus dem Schneidersitz heraus, aus dem Vierfüßlerstand heraus einfach mal reinspüren in den Körper, wo spüre ich Anspannung und dann mal versuchen, einfach mal zu gucken, was möchte mein Körper eigentlich gerade für eine Bewegung machen. Oft ist es dann irgendwie, dass man die Wirbelsäule ein bisschen kreist, dass man vor und zurück geht. Also das Wichtige auch bei somatischen Übungen ist, dass sie sich natürlich anfühlen sollen und viele geben mir auch die Rückmeldung, ach, das habe ich ja schon gemacht als Kind und dann wird es einem irgendwie ausgetrieben und sagen, nee, sei nicht so ein Zappel, Philipp. Aber oft machen wir so Übungen und denken, ah ja, das habe ich doch irgendwie schon unterbewusst immer wieder gemacht und
Da musste ich gerade dran denken, als
ja.
du es auch ein bisschen unterbrechst, da musste ich gerade dran
Ja.
denken, wenn du Schaukeln gesagt hast.
Ja.
Ich erinnere mich, also es kam mir sofort als erstes, so als Kind, wenn ich geweint habe, wenn man sich so gerade am Beruhigen ist, dass ich dann
Ja.
immer den Schaukler, ne, das kennen wahrscheinlich auch
Ja,
viele, weil das
genau.
beruhigt, ja.
Ja. Und das ist das Allerwichtigste. Also da gibt es jetzt auch kein richtig oder falsch, sondern das Wichtige ist, dass es für einen sich in dem Moment natürlich anfühlt. Manch jemand anders macht die Übung vielleicht viel größer und schneller und man selber wie so Mikrobewegungen. Und da muss man einfach gucken, was fühlt sich für mich richtig an. Oder zum Beispiel wurde jetzt auch gesagt, als Kind, da gab es doch auch dieses, wenn man als Kind geweint hat, dieses, das ist zum Beispiel auch super. Da gibt es, das heißt halt, ja, physiologisches Seufzen, da kann man dann quasi mit zwei kurzen Einatmen auch Spannung abbauen, also über die Atmung. Ja, das
Ja.
ist auch ganz, ganz toll, weil man kann, das kann man super auch nebenbei machen oder auch wenn vielleicht jemand im Raum ist und jetzt vielleicht es irgendwie ein bisschen blöd ist, wenn der einen dann sieht, kann man zumindest mal 3, 4, 5 Mal diesen physiologischen Seufzer machen. Und ja, das haben wir eigentlich immer schon intuitiv gemacht. So, wenn wir Tiere anschauen, ne? Die Hunde, die schütteln sich und die strecken sich und räkeln sich, weil wenn die gejagt haben, dann bauen sie genauso Spannung ab, indem sie sich ausschütteln. Und da ist es halt einfach wichtig zu gucken, hey, was tut mir gut, was fühlt sich für mich natürlich an? Und dann das Coole ist, dass man es dann irgendwann automatisch wieder macht. Da musst du gar nicht mehr dran denken, ah, jetzt brauche ich eine somatische Übung, sondern dann fängst du vielleicht schon automatisch an, du sitzt dann am PC und fängst dann an, den Oberkörper so ein bisschen zu kreisen, ganz automatisch. Also so Rückmeldungen bekomme ich zumindestens.
Ja, voll, das
Ja.
meinte ich auch mit sich dahin konditionieren, hört sich jetzt irgendwie
Ja.
auch nicht so romantisch an, aber ne, anstatt irgendwie, weil das sind ja alles, also wir können ja alles zu Gewohnheiten machen und das Essen zum
Genau.
Beispiel ist auch einfach eine Gewohnheit und wir haben halt irgendwann mal gelernt, oh, okay. Ich bin gestresst und dann hat sich das irgendwie verknüpft, ne, weil wir dann ein paar Mal irgendwie Schokolade gegessen haben, dabei Dopamin ausgeschüttet haben, uns allein durch die Dopaminausschüttung natürlich dann kurzfristig besser gefühlt haben. Und dann irgendwann mal wird das halt ein Automatismus, dass jedes Mal, wenn wir gestresst sind, unser Gehirn uns sagt, hey, ich brauche Schokolade, ne? Und das ist am Ende ja auch nur eine Gewohnheit. Und das meinte ich mit natürlich an den Ursachen zu arbeiten, aber da, wie gesagt, das ja nicht unmöglich oder dass das nicht möglich ist, dass wir nie wieder Stress oder unangenehme Gefühle haben, dann eben auch ein paar Strategien wirklich zu etablieren, was am Anfang schwerfällt, weil natürlich wird der erste Impuls am Anfang sein, geh zur Schokolade, also die jetzt
Na
mal
klar.
fürs Essen. Aber wenn wir dann anfangen, so Übungen, die du jetzt gerade genannt hast, wirklich bewusst einfach mal zu machen über eine Weile und uns da bewusst dafür entscheiden, und die uns zur Gewohnheit machen, dann kommt auch irgendwann mal, ne, automatisch uns das in den Sinn, so wie früher
Ja.
die Schokolade, ne? Man muss halt nur schaffen, sozusagen diese Zeit von der einen Gewohnheit zur nächsten zu überstehen, weil da wird natürlich immer am Anfang erstmal wieder die Schokolade rufen. Aber wenn wir da eben bewusst mit umgehen und sagen, hey, ich möchte mir da was Neues angewöhnen, und das sind eben ja auch wirklich Übungen, die helfen uns zu beruhigen und zu entspannen.
Genau.
Ja.
Ja, und auch selbst wenn man es noch nicht schafft, an den Ursachen zu arbeiten, weil man noch keine Unterstützung hat oder diese Übungen helfen auch wirklich, diese Kapazität zu öffnen, weil die helfen ja wirklich schon, dass ich den ganzen Tag nicht mehr im Funktionieren bin, im Alarmmodus bin, was sich natürlich alleine auch schon auf Gedanken und Gefühle auswirken kann. Ja, es
Ja.
kann auch sein, dass ich dadurch dann einfach nicht mehr den ganzen Tag diese negativen, limitierenden Gedanken habe, einfach weil mein Nervensystem runterfährt. Weil natürlich, wenn ich im Alarmmodus bin, dann denke ich auch viel mehr an potenzielle Gefahren. Also das ist absolut automatisch. Also so, wie dich Gedanken in den Alarmmodus bringen können, kann auch der Alarmmodus Gedanken fördern. Und das habe ich halt auch viel erlebt, dass dann, wenn man über eine Zeit lang einfach erstmal nur sein Nervensystem reguliert, dass dadurch dann mehr Kapazitäten entstehen, dass man im Alltag gelassener ist und sagt, hey, jetzt kann ich auch wirklich mal wohin schauen. Und das haut mich dann nicht wieder komplett irgendwie um, wenn ich mich damit beschäftige. Das ist, finde ich, auch was, was positiv ist. Und wie gesagt, eben die Emotionen zu regulieren, hilft ja auch wieder dann mit, wie ich habe Lust auf Schokolade umzugehen, wenn ich vielleicht gar nicht dauernd da bin, dass ich das Bedürfnis habe nach Schokolade, weil ich ja
Ja.
gelassener bin über den Tag. Wie gesagt, ist jetzt
Ja.
nicht natürlich nicht die absolute Ursache, aber es macht halt den Alltag schon mal ein bisschen leichter, dass man denkt, oh, jetzt kann ich auch mal an was arbeiten oder so. Also das ist auch schön, finde ich.
Ja, total. Und was man eben auch beachten sollte, das wäre auch noch eine Frage, also das ist gleichzeitig eine Feststellung und eine Frage. Also einmal natürlich, wenn wir dann die Schokolade essen, fühlen wir uns in dem Moment natürlich gut, aber das ist natürlich ja auch wieder eine Belastung für unseren Körper, wenn wir jetzt ungesunde, sehr zuckerhaltige Dinge essen, die ja dann auch wieder sich negativ auf das Nervensystem auswirken. Und
Ja.
du sprichst ja auch über nervensystemfreundliche Ernährung, habe ich zumindest auf deinem Kanal eben auch gesehen. Vielleicht
Ja.
magst du uns da auch ein paar Tipps geben, was da eine gute Form der Ernährung ist.
Ja, also im Allgemeinen erstmal, bevor jetzt jemand seine Ernährung umstellt, gerade wenn man merkt, das Nervensystem ist dysreguliert, immer mit kleinen Schritten beginnen. Dein Nervensystem wird auf gar keinen Fall mitmachen, wenn du morgen alles änderst. Das wird nicht funktionieren. Also da kann man noch so motiviert sein, weil wenn du plötzlich von heute auf morgen deine Ernährung umkrempelst, dann ist selbst das ein Gefahrensignal für dein Nervensystem. Selbst wenn es die gesündeste, perfekteste Ernährung ist. Also erstmal vorab, das, was ich jetzt sage, bitte erstmal, wenn man sich davon jetzt irgendwas abschauen möchte, dann bitte Schritt für Schritt umsetzen. Also zum einen, was ich für ganz wichtig achte, sind regelmäßige Mahlzeiten. Dieses Fasten ist tatsächlich für unsere Hormone und für unser Nervensystem nicht förderlich. Ich weiß, dass das Intermittent Fasting andere sehr gute Vorteile hat, gesundheitliche, aber wenn man wirklich ein dysreguliertes Nervensystem, vielleicht dadurch durch Cortisol noch Hormon Dysbalancen hat, dann ist es nicht gut. Da sollte man wirklich versuchen, zu frühstücken, alle 3, 4 Stunden was Kleines zu essen, damit unser Körper nicht in einen Blutzucker, also keine zu großen Blutzuckerschwankungen hat, weil das ist ja auch wieder ein Alarmsignal. Unterzucker quasi ist ja potenzielle Lebensgefahr. Und dem entgehen wir, wenn wir regelmäßig essen. Und dann kommt es natürlich darauf an, was wir essen. Wichtig ist wirklich versuchen, bei jeder Mahlzeit Protein zu integrieren, auch Fett zu integrieren und natürlich komplexe Kohlenhydrate zu integrieren. Wenn möglich, halt Süßes weglassen. Aber wenn man es essen möchte, dann nach den Hauptmahlzeiten, weil dann kommt es nicht zu diesen extremen Blutzuckerschwankungen. Tatsächlich vorm Schlafengehen, so eine halbe Stunde vorm Schlafengehen, nochmal ein Snack mit komplexen Kohlenhydraten ist ganz, ganz toll, weil dann kommt unser Nerven oder unser Blutzuckerspiegel in der Nacht nicht in Unterzucker und der Körper muss kein Cortisol ausschütten, um das auszugleichen. Also lieber in der Früh mit Proteinen und Fetten beginnen und abends Kohlenhydrate essen. Voll anders, also ganz anders, als man es sonst so empfohlen bekommt. Das ist aber halt gerade der Stand der Wissenschaft, was jetzt eben die gerade cortisolfreundliche, nervensystemfreundliche Ernährung angeht. Und ansonsten natürlich gut
Ein paar
auf die
Beispiele
Mikro.
für komplexe Kohlenhydrate, was wäre das?
Ja, also zum Beispiel Haferflocken könnte man essen, Vollkornbrote, weil man natürlich immer gucken muss, manche vertragen Gluten natürlich nicht gut, da muss man da natürlich nochmal schauen. Genau, also solche Sachen oder sowas wie Hülsenfrüchte, Quinoa, also Buchweizen. Genau, da kann man sich ja auch dann nette Rezepte, man kann sich ein tolles Buchweizenbrot backen. Ich esse auch ganz gern Nüsse, einfach vorm Schlafengehen nochmal so Macadamia-Nüsse, 3, 4, 5, da ist natürlich auch Fett dabei. Also es darf ja immer Fett und Protein dabei sein. Genau.
Ja, spannend. Und wie sieht es mit, also das kenne ich nur von mir, was mich zumindest beruhigt, das sind auch warme Getränke. Also ist das tatsächlich so oder ist das so nur so mein Ding?
Ja, also natürlich, wenn das Getränk kalt ist, muss natürlich viel Energie aufgebracht werden, um es anzuwärmen. Ich glaube, das ist natürlich auch ja, so ein persönliches Ding, aber so eine, wie man so schön sagt, die warme Milch mit Honig, gell?
Auch ein Tee oder irgendwas,
Ja,
weil
genau, ein Tee
es
natürlich, ja.
warm ist, ne? Das, ja, also ich bin aber, glaube ich, generell jemand, ich gehe auch gerne in die Badewanne, das relaxt mich, weil es warm ist. Oder wenn ich mal im Winter in Deutschland bin, dann liege ich immer mit einer Wärmflasche im Bett und habe auch das Gefühl, dass.
Ja, Wärme entspannt auch auf jeden Fall. Ja, ist auch super. Auch so ein warmes Bad vorm Einschlafen, wenn es einem gut tut. Nicht zu heiß, dass man gleich einen Kreislaufkollaps kriegt. Das machen ja auch manche. Also einfach schön warm, schön angenehm.
Ja,
Genau.
super. Ach, vielen, vielen Dank, Julia, dass du heute so
Gerne.
viel mit uns geteilt hast, so viel Wissen, so viele tolle Tipps. Ich weiß, am 21. Dezember erscheint auch dein erstes Buch ist
Mein
das, oder?
erstes Buch,
Ja,
ja,
erstmal
genau.
herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön, ja.
Magst du uns vielleicht noch ein paar Sätze dazu sagen, um was es in dem Buch gehen wird?
Ja, also sogar ganz, ganz ähnliche Themen, wie wir jetzt gerade gesprochen haben. Es gibt einen größeren, ausführlicheren Theorieteil, aber nicht zu ausführlich. Also sagen wir schon, kurz und knackig gehalten. Und da geht es eben darum, wie chronische Beschwerden entstehen, was das Nervensystem und auch Cortisol damit zu tun haben kann, auch sämtliche andere Einflüsse. Und dann geht es aber schon in die Praxis. Also wir haben, oder ich habe da einige Übungen zusammengestellt zur Körperachtsamkeit, somatische Übungen, Vagusnervaktivierung, Beweglichkeitsübungen. Dann gibt es da auch einige Pläne, so Mini-Pläne, Mini-Programme, die man bei verschiedenen ja, Symptomen anwenden kann. Die Übungen sind auch so ein bisschen sortiert nach, ich fühle mich überfordert, ich fühle mich erschöpft. Also auch so, man hat so ein bisschen so eine Soforthilfe, hey, ich fühle mich so, dann kann ich in dem Buch quasi nachschauen. Und ja, auch zum Thema Visualisierung gibt es einen Teil und so optimiere deinen Alltag, wo ich nochmal kurz, also wirklich ganz kurz und knapp aufs Thema Ernährung, Arbeitsplatz, Umfeld eingehe. Genau, und es wird auch eben Videotutorials geben, die man dann über einen QR-Code abrufen kann, wo ich dann so Programme für Abendroutine, Morgenroutine, Schreibtischroutine und so nochmal erstelle mit den Übungen, die auch im Buch sind, das schon, aber halt so zusammengestellt dann einfach, die man dann so für sich übernehmen kann, wenn es passt.
Ja, mega. Bin ich mega gespannt drauf. Freue
Ja.
ich mich drauf. Ich packe den Link auch. Kann man ja schon vorbestellen, oder?
Genau, das kann man jetzt vorbestellen, ja.
Genau, den packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und ja, du teilst ja auch auf deinem Instagram-Profil ganz viel. Vielleicht magst du meinen Hörern auch noch sagen, wie sie dich dort finden können, unter welchem Namen.
Genau, also ich heiße da julia.physioglück.
Julia.physio. Sogar
Genau.
mache ich auch, also packe ich auch noch in die Shownotes. Mir sicher, dass da sich einige von dir jetzt in Zukunft inspirieren
Freue ich
lassen.
mich.
Genau, und dann an der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank, Julia, für deine Zeit heute.
Ja, gerne und danke, dass ich da sein durfte.
Gerne. Und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir dieses Interview gefallen hat und dass du ganz viel aus dem Interview mit der lieben Julia für dich mitnehmen konntest. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, beziehungsweise wenn dir einfach generell auch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich immer sehr, wenn du den Podcast gut bewertest, da wo du ihn hörst oder ihn auch einfach anderen Menschen weiterempfiehlst. Und dann nochmal der kleine Reminder, ihr könnt euch seit dieser Woche wieder anmelden zu meinem 10-wöchigen Online-Coaching-Programm und gerade könnt ihr euch auch zu einem vergünstigten Frühbucherpreis anmelden. Also wie gesagt, für alle, die eh schon wissen, dass sie dabei sein wollen, nutzt die Chance, ein Schnäppchen zu machen. Genau, also den Link zur Buchungsseite findet ihr in den Shownotes oder einfach auf scheincoaching.de oder ihr kommt mich einfach auch bei Instagram besuchen. Dort findet ihr mich unter julia-scheincoaching und auch dort über den Link in der Bio findet ihr zur Buchungsseite und wenn ihr, wie gesagt, auch Fragen zum Programm habt, könnt ihr mir da auch super gerne einfach eine private Nachricht schreiben und dann antworte ich euch auch da sehr, sehr gerne. Genau. Ja, dann würde ich sagen, genug gequatscht für heute. Jetzt wünsche ich euch wie jede Woche eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten und freue mich schon ganz doll, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Macht's gut, bis bald, eure Julia.